lesbische Freundinnen-Gespräch. Hello, welcome back zur neuen Folge von Deep Dive. Ich freue mich sehr, hier bei, glaube ich, 30 Grad zu sitzen und eine Folge aufzunehmen. Was mich nicht so freut, ist, ihr habt es vielleicht gemerkt, es fehlt Ella. Ella ist heute mal nicht dabei, aber ich habe mir gedacht, ich versuche euch einen kleinen, knackigen, kurzen Podcast einfach mal alleine aufzunehmen. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt, weil, genau, einfach so alleine vor sich hin zu quatschen, ist auf jeden Fall eine andere Nummer als mit einer richtig tollen Gesprächspartnerin, wie das normalerweise ja der Fall ist. Da kann man dann auch sich immer darauf verlassen, dass wenn einem selber irgendwie nichts mehr einfällt, dann die andere irgendwie reinspringt und was Kluges sagt. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, Ella geht's gut. Sie ist einfach nur busy, busy, busy. Und bevor man dann irgendwie zusammenbricht mit vielen Verpflichtungen und tausend Kram, ist es ja gut, einfach irgendwo mal die Reißleine zu ziehen und einen Abstrich zu machen. Und das war jetzt in dem Fall der Podcast. Ich habe auch ein ganz spannendes Thema mitgebracht, über das ich in den letzten Wochen einfach relativ viel nachgedacht habe. Und es geht nämlich ums Thema die aufopferungsvolle Mutter, weil ich das Gefühl habe, dass das so ein Trope ist oder ich sag mal so eine Erzählung, so ein Narrativ, was irgendwie veraltet ist, aber trotzdem noch richtig viel wirkt und ich würde sagen, uns allen schadet. Bevor ich aber reinstarte und euch so ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben lasse, die auf jeden Fall noch nicht zu Ende gedacht sind, wollte ich ein paar Hinweise loswerden, die sonst oft zu kurz kommen bei uns, denn Self-Promotion ist, glaube ich, nicht so unsere Stärke. Aber wenn ihr unseren Podcast gerne hört, dann empfehlt ihn bitte, bitte allen Menschen weiter, die ihr kennt. Wir würden uns freuen, wenn wir einfach noch ein paar mehr HörerInnen erreichen. Und da wir keine Redaktion im Hintergrund haben, keine krassen Skills und Zeit haben für irgendwelche geilen Social-Media-Auftritte und so weiter, lebt das einfach davon, dass ihr uns weiterempfehlt. Und von daher einfach macht gerne eure Friends auf uns aufmerksam. Also folgt uns auch gerne bei Instagram. Da sind auf jeden Fall noch sehr wenige Followies und ihr könnt das gerne noch unterstützen. Ich meine, klar, wir sind kein Instagram-Account, sondern ein Podcast. Aber da kriegt ihr dann auf jeden Fall mit, wenn eine neue Folge rauskommt. Und wir teilen auch immer so ein bisschen, was uns gerade politisch bewegt, so zwischendurch. Und freuen uns da auf jeden Fall über Support. Da könnt ihr auch kommentieren. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns Feedback oder einfach Anmerkungen oder vielleicht eure eigenen Gedanken noch zu Folgen schickt. Das könnt ihr super gerne über die DMs machen. Genau, ihr könnt das auch sehr gerne per E-Mail machen. Und zwar unter deep-dive@posteo.de. Da freuen wir uns auch über Feedback, wenn ihr sagt, wir sind jetzt gar nicht so im Social-Media-Game drin. Ich vergesse das irgendwie manchmal so ein bisschen, aber ich war letztens auch bei so einem Plenum und dann war auch einer so, ja, ich bin gar nicht bei Instagram und ich dachte mir nur so, ja, good for you. Also wenn ihr uns hört, aber gar nichts mit Social Media am Hut habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail mit Feedback und oder irgendwas und dann freuen wir uns da auch drüber und nehmen das gerne dann auch mit für die nächsten Folgen oder so. Und ansonsten natürlich in der App eures Vertrauens uns eine gute Bewertung geben, gerne da auch einfach Kommentare schreiben oder irgendwas und dann boostet es unseren Podcast, der natürlich von allen Algorithmen komplett vergessen ist, weil wir ja nur alle 2 Monate posten. Und bevor ich noch in die Folge reinstarte, wollte ich euch 2 Hörempfehlungen mitgeben nochmal oder einfach Podcasts, die ich jetzt in letzter Zeit gehört habe Und ja, vielleicht habt ihr über den Sommer Bock, da nochmal mit reinzuhören, wenn jetzt diese Folge von Deep Dive ein bisschen kürzer ausfällt. Und das andere ist natürlich von unserem, ich sag mal, Schwestern-Podcast Her mit dem schönen Leben. Genau, dies haben wir ja schon öfters mal erwähnt. Da haben wir ja auch unsere ersten Podcast-Erfahrungen gesammelt. Und die haben jetzt auch wieder eine coole neue Folge rausgebracht, die ich auch schon gehört habe. Und es ist ein Gespräch mit zwei Aktivistis von Abolish Frontex. Genau, und die sprechen einfach nochmal über die aktuelle Situation, was auch die Situation von Geflüchteten angeht und aber auch so das große Ganze, warum Grenzen einfach abgeschafft gehören, warum genau Frontex natürlich abgeschafft gehört. Und ich fand die Folge richtig spannend und kann die auf jeden Fall euch nur ans Herz legen. Ich würde sagen, das Thema ist ja auch wirklich brandaktuell und wird uns leider auch nicht so schnell verlassen, denke ich. Also von daher das einmal als eine Empfehlung. Und ansonsten habe ich jetzt auch wieder richtig gern mal in Feuer und Brot reingehört. Natürlich super bekannter Podcast, den ihr wahrscheinlich auch alle auf dem Schirm habt, aber trotzdem auch da nochmal ein Shoutout, weil ich höre den beiden einfach gerne zu. Und natürlich ist das so ein bisschen das, so eine Vorlage auch für uns. Das ist ja so ein das Freundinnengespräch, OG der Freundinnengespräche, sage ich mal. Aber natürlich auch nochmal mit einem anderen Fokus, ein bisschen mehr auf Popkultur und einfach thematisch ein bisschen anders als bei uns. Aber ich fand jetzt eine Folge, die hatten mit dem Thema Original Thoughts, eigentlich nochmal ganz spannend, weil es geht einfach da so ein bisschen darum, dass wir uns wieder mehr trauen, selber eine Meinung zu bilden und selber zu denken, was ich glaube, dass es halt gerade jetzt in Zeiten von KI, also mit dem Selberdenken, auch wirklich, wirklich nötig ist. Könnt ihr da auf jeden Fall gerne mal reinhören und mich hat es jetzt auch bestärkt darin, einfach ja sich so ein bisschen zu trauen, auch die eigenen Gedanken rauszuhauen, auch wenn sie vielleicht noch nicht 100% fertig gedacht sind. Aber jetzt zum Thema. Ich war mal wieder zu viel auf Instagram unterwegs. Genau, der Beginn einer jeden wunderbaren Folge. Ja, ich bin aus irgendeinem Grund in zwei Filterblasen auf Instagram. Und das eine ist, würde ich jetzt sagen, weniger verwunderlich, so die Mom-Bubble. Und das andere ist so die Child-Free-Bubble. Und genau, auf irgendeine Art und Weise habe ich das Gefühl, sind das auch so komplementäre Bubbles. Also vielleicht ist das auch gar kein Zufall, dass diese Videos, so die einen zehren so von den anderen, würde ich sagen. Und was mir aufgefallen ist, dass es einfach zwei, ja, vielleicht sogar mehr Arten von Videos gibt. Und die einen, die ich so oft sehe, sind von Müttern. Und die sind, da geht es darum, eben wie aufopferungsvoll und arbeitsintensiv Mutterschaft ist. Und dann gibt es natürlich tausende lustige Videos von, neue Definition von Me-Time zum Beispiel. Aufs Klo gehen ist Me-Time, einkaufen ist Me-Time. Und dann wird es natürlich auch oft, das ist sehr heterolastig auf jeden Fall, aber das wird dann da oft so auf die Männer dann projiziert, so, ja, ich erkläre meinem Mann jetzt mal, was Me-Time ist. Und Me-Time ist halt eigentlich sowas wie in Ruhe die Küche aufräumen. Und was natürlich impliziert, dass du eigentlich quasi keine Zeit mehr für dich hast, wenn du ein Kind hast. Und eben auch, ja, das wird dann halt natürlich mit viel so, das ist halt sehr lustig und sehr relatable irgendwie. Und dann gibt es auf jeden Fall einige Videos, oder habe ich letztens auch nochmal so einen Beitrag gesehen, wo es halt darum geht, um Mom Guilt, also die Schuldgefühle, die Mütter haben, wenn sie mal was für sich machen. Und da geht es dann halt irgendwie so darum, ja, Leute, macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Ich bin jetzt, keine Ahnung, was, mein Kind ist 10 und ich bin jetzt zum ersten Mal irgendwie auf einem Mädelstrip und ich habe trotzdem irgendwie so eine Schuldgefühle, dass ich irgendwie nicht für mein Kind da bin und so weiter und so weiter. Und was da für mich halt auch mitschwingt, ist, das gesellschaftliche Bild einer guten Mutter ist halt so stark, dass diese Person sich komplett aufgeben und aufopfern soll für das Kind oder für die Mutterschaft, weil genau am Ende ist es fast eher, habe ich das Gefühl, so was Abstraktes als jetzt wirklich für das Kind, weil den Kindern geht es meistens relativ gut in der Zeit, wo die Leute ihren Spaß haben und so, und das hat dann auch damit nichts zu tun. Und das sind so die einen Sachen. Und dann gab es noch so ein bisschen so Videos von Leuten, die so sind so, hey, ich habe Frühkinder bekommen und jetzt kann ich da sitzen und gucken, wie die anderen sich abrackern oder so. Und dann gibt's, würde ich sagen, so das Pendant dazu auf der anderen Seite, nämlich von Menschen, die halt so child-free sind und so. Und die das dann halt so aufgreifend sagen so, ich, keine Ahnung, ich bin doch nicht blöd, ich krieg doch kein Kind, ich gehe gerne irgendwie entspannt zum Sport und ich schlafe gerne aus und ich, nehme gerne Zeit, um meine Nägel zu machen oder, für meine Karriere oder so. Und auch das natürlich auf so eine lustige Art und Weise, dass es super relatable ist, und darunter kommentieren dann auch oft auch viele Menschen mit Kindern, die so sind, so, ja, würde ich mich auch niemals mehr viel dafür entscheiden und so, weil so nach dem Motto, eigentlich mein Leben ist vorbei mit Kind. Und ich habe das Gefühl, das ist halt alles halt mega relatable. Also da steckt viel Wahrheit drin und das ist so mitten aus dem Leben gegriffen. Und trotzdem empfinde ich dieses Narrativ, dass Mutterschaft halt mit Aufopferung seiner selbst einhergeht, irgendwo auch als super problematisch, und ich habe das Gefühl, das wird wie so wenig gesellschaftlich hinterfragt. Also es wird halt lustig gefunden oder das Nächste ist nämlich, dass oft auch, wenn Menschen sozusagen auch darüber, also das gibt's ja auch noch, ne, ganz viele, die irgendwie so teilen, ich habe jetzt so und so lange gestillt und ich habe so viel dafür geopfert, aber das ist es wert. Auf diese Art von Erzählung bin ich jetzt noch gar nicht eingegangen. Das ist ja auch ein ganz großes Ding, wo es wirklich gar nicht ironisch gemacht wird, sondern einfach als wirklich, ja, Ziel im Leben und als einfach was super Positives, dass Mütter sich eben für ihre Kinder sozusagen aufopfern. Und das hat natürlich nichts damit zu tun, dass es für manche Leute einfach entspannt ist, lange zu stillen oder so, aber es ist, wird halt in so ein Ding sein von so, ich habe ganz, ganz viel dafür aufgegeben, ich habe gar nicht mehr geschlafen, 2-3 Jahre lang, ich bin niemals abends ausgegangen etc. Und das finde ich halt irgendwie schon sehr interessant, wie weit verbreitet dieses Narrativ ist. Also was das für mich alles gemeinsam hat, ist, dass es halt auf so einem, würde ich sagen, in unserer Gesellschaft, aber auch global gesehen in sehr vielen Gesellschaften sehr tief verankerten Idealbild basiert, dass Kinder zu bekommen, Mutter zu werden, so eine Art Selbstaufgabe bedeutet. Grundsätzlich könnte man jetzt sagen, ja, klar, das stimmt ja auch irgendwie alles. Und letztlich ist es einfach ein Symptom für unsere Gesellschaft. Aber was ich halt spannend finde, ist, dass ich den Eindruck habe, also gerade wenn man dann auch ein bisschen die Kommentare liest und so, dass das sich halt wirklich auch weit in so, ich sag mal, feministische Kreise reinzieht, dass so ein bisschen so eine Trennung aufgemacht wird zwischen, gegen Kinder zu entscheiden, ist sozusagen feministisch, und sich für Kinder zu entscheiden, ist so ein bisschen, ja, man hat halt sich für das Patriarchat entschieden. Und darüber wird sich dann natürlich auch gestritten. Ich bin dann auch in so einem Thread gelandet, wo es irgendwie darum ging, dass die einen halt meinten, also wo es darum ging, dass Kinder sozusagen, ob es kapitalistisch ist, sich für Kinder zu entscheiden, oder sozialistischer, sich gegen Kinder zu entscheiden. Und eine dann eben meinte, es wäre halt sozialistischer, sich dagegen zu entscheiden, Kinder zu bekommen, weil die ja in der Zukunft Arbeitskräfte sind, die dann ausgebeutet werden könnten. Und ich glaube, für mich gehen diese ganzen Debatten so ein bisschen am Thema vorbei. Also jede Person sollte natürlich entscheiden können, ob man Kinder bekommt oder nicht. aber ich glaube nicht, dass das was darüber aussagt, ob wir feministischer oder weniger feministisch sind. Und um nochmal so den Bogen zurückzuschlagen, warum ich dieses Narrativ der aufopferungsvollen Mutter genommen habe, ist, weil ich glaube, dass das so tief in unserer Gesellschaft und in unserem Denken verankert ist, dass Mutter zu werden bedeutet, sich aufzuopfern und das eben auch de facto halt oft so ist, weil die Strukturen so sind, dass wir sehr viel alleine gestellt sind mit den ganzen Herausforderungen, finanziell, sozial etc. Und dann eben so eine Zweiteilung aufgemacht wird. Wenn du Mutter wirst, dann bist du aufopferungsvoll und selbstlos und so weiter. Und die Kehrseite der Medaille ist dann eben auch ein Hass auf kinderlose Menschen und ein Framing von selbstsüchtig und egoistisch, was dann wiederum natürlich auch mit eigenen Stigmata dann zu tun hat. Und ich glaube, viele von diesen Reels sozusagen, die aus dieser Child-Free-Bubble kommen, sind eben dazu da, um sich gegen diese Stereotype zu wehren. Nur manchmal habe ich den Eindruck, es schießt dann so ein bisschen übers Ziel hinaus oder es dekonstruiert nicht das grundsätzliche Problem. Warum muss Mutterschaft Aufopferung bedeuten, sondern es bleibt halt an diesem Punkt stehen, Mutterschaft ist Aufopferung und ich habe keinen Bock darauf, also lasse ich's, was komplett fein ist. Nur für mich, die ich ja jetzt nun mal Mutter bin, stellt sich halt die Frage, ja okay, ich habe auch keinen Bock darauf, mich aufzuopfern, komplett. Und es geht jetzt nicht hier darum, dass man natürlich nicht Bedürfnisse auch zurückstecken muss, ne? Natürlich, wenn wir für so einen kleinen Menschen sorgen, dann stehen die Bedürfnisse von diesem Baby, Kind und so weiter an erster Stelle. Und sonst wären wir auch auf jeden Fall schlechte Eltern oder schlechte Bezugspersonen, wenn wir uns nicht dann auch selber zurücknehmen. Das ist absolut kein Plädoyer dafür, jetzt so keine Ahnung was, halt auf die Bedürfnisse von deinem Kind zu scheißen und dich selber an erste Stelle zu stellen, weil auch das würde halt wieder so vollkommen auf der individuellen Ebene bleiben, sondern mir geht es eher darum zu überlegen, was könnten eben die Strukturen sein, die dazu führen, dass wir nicht diese Wahl haben müssen. Dieses Bild, dass es für Frauen sozusagen natürlich ist, Mutter zu werden und dass es eben auch dazugehört, sich aufzuopfern, ist super alt und auch super weit verbreitet. Also es hat auf jeden Fall Wurzeln in der griechisch-römischen Tradition schon und ist im Christentum natürlich ein super großes Ding, sage ich jetzt mal. Also Maria ist ja sozusagen der Inbegriff dieser sich aufopfernden Mutter und wird ja auch so stark einfach nur über dieses Muttersein definiert und dadurch erlebt Mutterschaft auf irgendeine Art eine sehr große Aufwertung. Aber es führt eben auch dazu, dass erwartet wird, dass diese Dinge ohne Gegenleistung passieren, weil allein das Aufopfern an sich eben schon auch irgendwo der Lohn ist, was so ein bisschen paradox ist. Was ich ganz spannend finde, ich habe ja auch Familie in Indien und dadurch halt da auch nochmal so ein Bezüge und ich würde sagen, dieses Bild, dass dieses Ideal von einer aufopferungsvollen Mutter ist auch dort super weit verbreitet. Ich folge auch so ein paar Influencerinnen aus Indien und auch da kommen oft, also ich folge jetzt eher welchen, die kritisch damit umgehen und die auch meinen, also ne, das ist auch eine große Debatte dort, dieses sich eben dann gegen Kinder zu entscheiden, um nicht in diese aufopferungsvolle Rolle reinzukommen. Und dazu habe ich auch einen sehr spannenden Artikel gefunden, der sich eben mit den Entscheidungen gegen Kinder in Indien sozusagen beschäftigt und aus so einer feministischen Perspektive. Und was ich da ganz spannend fand und bei mir auch nochmal so ein Aha-Moment war, dass das Framing sozusagen, ich kann ein Stück weit der patriarchalen Logik entkommen, indem ich mich gegen Kinder entscheide, sehr viel auch mit Postfeminismus zu tun hat, aber auch so eine Art von Choice-Feminismus. Und ich habe gemerkt, dass mich das unterschwellig auch sehr stark geprägt hat lange Zeit und auch immer noch tut, weil ich das Gefühl habe, ich bin stark in so einer Zeit aufgewachsen, die man, glaube ich, als so eine postfeministisch geprägte Zeit bezeichnen kann, dass wo einerseits dieses Ideal irgendwie sich vom Patriarchat eben zu befreien da ist, aber es halt auch auf einer sehr individualisierten Ebene verhandelt wurde. Und für mich ja auch, habe ich ja auch, glaube ich, in unserer anderen Folge zum Thema Kinderkriegen oder nicht schon mal so beschrieben, wie so eine Entscheidung sich angefühlt hat zwischen, ich kann mich entweder dafür entscheiden, der patriarchalen Logik zu folgen und ein bürgerliches Leben mit Kindern und Familie zu machen, oder ich entscheide mich eben dagegen. Und was es aber total wenig gab, waren eben Vorbilder, die außerhalb dessen stattgefunden haben. Und die gibt es natürlich, gerade auch vielleicht in eher queeren Familienkonstellationen oder Familienkonstellationen, wo eben mehr als zwei Personen sich um Kinder kümmern, aber die sind wirklich super marginalisiert und ja auch rechtlich und finanziell und sozial auf jeden Fall stark erschwert. Und ich habe halt den Eindruck, dass diese Bilder irgendwie immer noch total wirken. Und ich denke, das ist aber ein Trugschluss. Diese Idee, die da als postfeministisch sozusagen betitelt wird, die eben sagt, Feminismus ist sozusagen nicht eine gesamtgesellschaftliche Bewegung oder so, sondern einzelne Frauen haben es sozusagen in der Hand, sich für oder gegen das Patriarchat zu entscheiden. Das ist was ich auf jeden Fall, wo ich das Gefühl habe, dass das in meiner Jugend und so unterschwellig ein stark wirksames Narrativ war. Und ich das Gefühl habe, dass es gerade halt in diesem Kontext Kinder bekommen oder nicht auch total stark mitschwingt. Was ich daran halt auch spannend finde, ist, dass das ja durchaus auf sozusagen auch richtigen Annahmen irgendwo beruht. Also wir wissen ja auch, dass zum Beispiel Beziehungen, die sozusagen gleichberechtigt sind, wo zum Beispiel beide PartnerInnen gleich viel Geld verdienen und die irgendwie auch sagen würden, so, hey, wir brauchen ja gar keinen Feminismus, ist doch alles supi, oft genau an dem Punkt, wo dann eben Kinder ins Spiel kommen, total abrutschen in patriarchale Dynamiken. Wir wissen von der Altersarmut, von der Frauen eher betroffen sind, von Männern, die ihre Karrieren auf der Basis von unbezahlter Care-Arbeit ihrer Frauen aufbauen und so weiter. Von daher ist es ja auch irgendwo eine rationale Entscheidung zu sagen, so, da habe ich keinen Bock drauf, aber gleichzeitig sollten wir eigentlich nicht aus dem Blick verlieren, dass es nicht das Ziel sein sollte, einfach sozusagen to opt out, also sich einfach gegen Patriarchat zu entscheiden in dem Sinne, sondern das eben abzuschaffen. Und diese Narrative sehe ich halt teilweise, also so unterschwellig einfach in teilweise feministischen Accounts oder Ansätzen. Und das hat mich einfach sehr stark zum Nachdenken gebracht. Was ich auch eben super wichtig finde, auf dem Schirm zu haben, ist, dass diese Erzählung, dass Aufopfern eben zur Mutterschaft dazugehört, irgendwie gestärkt wird durch diese immer stärker werdende Idee davon, dass es halt so eine individuelle Entscheidung ist, sich für oder gegen Kinder zu entscheiden. Weil ich den Eindruck habe, dass dadurch in gewissen Teilen der Gesellschaft dann auch so die Solidarität mit Menschen, die sich für Kinder entscheiden, so ein bisschen verloren geht, weil es eben als was geframed wird, was ja deine eigene Entscheidung war und jetzt musst du halt auch mit den Konsequenzen leben. Und genau, ich bin auf jeden Fall dafür, dass jede Person das frei entscheiden sollte, aber niemand sollte bestraft werden für die Entscheidung, die sie treffen. Und gerade auch die Idee, dass Kinder auch was sind, was ja auch, also dass Kinder auch die Zukunft unserer Gesellschaft sind und dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft irgendwie sich weiterentwickeln kann. Diese Idee, dass die sozusagen Kinder auch ein kollektives Gut darstellen, die, finde ich, kommt dann bei manchen dieser Gegenerzählungen dann auch ein bisschen zu kurz, weil da würde es für mich ja auch gar nicht darum gehen, Menschen dazu zu pushen, irgendwie Kinder zu bekommen, aber eben trotzdem anzuerkennen, dass Kinder ja auch für diejenigen, die sie jetzt nicht selbst geboren haben, einfach ja total wertvoll sein können. Und ich glaube, das würde dann auch wieder andere Formen von Solidaritäten aufmachen, weil die Idee, dass wir uns aufopfern müssen und dass wir unsere eigene und gleichzeitig aber in dieser Aufopferung unsere Erfüllung finden, ist ja was, was direkt dem Kapitalismus in die Hände spielt, weil Kinder sind ja nicht sozusagen verwertbar für den Kapitalismus jetzt in diesem Moment, sondern eher in der Zukunft. Das heißt, es macht auf der Ebene schon irgendwie Sinn, denke ich mir so, dass Kinder, also dass es sozusagen gesellschaftlichen Druck gibt, Kinder zu bekommen, aber keine gesellschaftliche Antwort darauf, dass Kinder halt auch in dem Moment Geld und Ressourcen brauchen. Das heißt, Kinder bekommen soll wie so belohnt werden, aber halt möglichst nicht materiell, sondern ideell. Und gleichzeitig soll Kinder haben eben ganz stark individualisiert werden und als eine eigene Entscheidung. Und du sollst einfach nur dankbar sein, dass du es machen konntest und dankbar sein, dass du genau einfach dein Leben sozusagen dem widmest, dass du dein individuelles Geld und Zeit und so weiter dafür aufwendest, aber möglichst wenig Ressourcen der gesamten Gesellschaft dafür einnimmst, was ich sagen würde, aus der Sicht vom Kapitalismus einfach Sinn ergibt, weil du dann relativ günstig eigentlich diese Arbeitskräfte herstellst. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergeben hat. Ich bin nur irgendwie auf diesen Gedanken gekommen, weil ich ja auch so eine Diskussion in natürlich mal wieder Kommis gesehen habe, wo es halt darum ging, ob es jetzt sozialistischer ist, Kinder zu bekommen oder keine Kinder zu bekommen. Und ich würde sagen, also dass diese Diskussion komplett am Kern der Sache vorbeigeht, aber es ist natürlich schon interessant ist, inwiefern die gesellschaftlichen Mechanismen und die Narrative und so, die auf uns wirken, sowohl im Hinblick auf die, ne, was ja auch ist, Dämonisierung von Menschen, die keine Kinder bekommen, versus so diese Glorifizierung von Mutterschaft, aber gleichzeitig eben einer finanziellen und sozialen Bestrafung eigentlich von Mutterschaft, dass diese Mechanismen eigentlich sehr gut zum kapitalistischen System passen. Und was eben auch eine negative Auswirkung von dieser Erzählung ist meiner Meinung nach, dass es eben Menschen mit Kindern und kinderlose Menschen versucht werden, dass sie gegeneinander ausgespielt werden. Ich habe den Eindruck, dass es auch in Debatten um zum Beispiel Sozialkürzungen oder so oft ein Thema ist. Also jetzt gerade zum Beispiel wurde ja diskutiert, ich glaube von der Jungen Union wurde das eingebracht, dass kinderlose Menschen jetzt mehr in die Rentenkasse einzahlen sollen. Und auch da wieder habe ich den Eindruck, das wird ja versucht eben dieses Bild, die Kinderlosen sind halt eh so voll egoistisch und profitieren so, dann sollen die halt auch mehr leisten irgendwie. Und ich würde mir da schon wünschen, dass wir da auch, also dass auch die Menschen mit Kindern sich eben dagegen stellen, weil also gleichzeitig wird eben auch bei Menschen mit Kindern gekürzt oder zum Beispiel, Kinder sind hier total oft in Armut und für mich ist es wie so eine Nebelkerze. Also es wird dort weggenommen, wo Menschen mit Kindern sind und die sind natürlich zu Recht sauer und dann wird aber gesagt, ja, dann machen wir es so, dass die Kinderlosen aber jetzt auch mehr leisten müssen, anstatt dass wir uns gemeinsam das irgendwie in ein gemeinsames Bild irgendwie einordnen, nämlich dass halt massiv umverteilt wird eigentlich von oben nach unten. Warum reden wir nicht über Reichensteuern etc., sondern machen da so eine künstliche Trennung zwischen Menschen mit Kindern und anders auf? Und ich denke auch nicht, dass es sozusagen damit getan ist, Leute einfach generell also so einzuteilen, sondern das macht halt, also natürlich brauchen wir mehr Unterstützung für Menschen mit Kindern. Ich denke auch, dass es nicht geht eigentlich, dass Menschen mit Kindern nur mit 2 Vollzeitjobs zum Beispiel über die Runden kommen. Ich rede mit so vielen Menschen auf dem Spielplatz, vor allem Mütter, die alle stöhnen, weil die meisten so ein Modell haben von Vater arbeitet Vollzeit, Mutter 30 Stunden und das ist zu viel. Alle sind halt krass am Limit. Eigentlich bräuchten wir, keine Ahnung was, Vollzeit ist 30 Stunden oder für die Zeit, wo Kinder klein sind, arbeiten beide Elternteile nur 20 Stunden und was weiß ich, oder es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also wir bräuchten einfach ganz, ganz andere Strukturen und natürlich auch andere Strukturen der Fürsorge untereinander. Nur auch da finde ich halt dieses Individualisierende daran auch schwierig, weil das ist ja das andere, was man jetzt auch immer wieder bei so liberalen feministischen Accounts liest. Ja, du musst dir halt dein eigenes Dorf aufbauen, zur Not dann halt das bezahlte Dorf, also dieses, du musst die Unterstützung von hier und da holen, aber diese Ressourcen haben halt auch nicht alle und eigentlich bräuchten wir auch gesamtgesellschaftliche Lösungen, die diese Art von gemeinsamer Fürsorge für Kinder auch ermöglichen. Genau, und für mich persönlich war das einfach ganz spannend, darüber nachzudenken, auch wenn meine Gedanken da auch noch nicht abgeschlossen sind, einfach weil ich gemerkt habe, dass ich schon auch beeinflusst bin von dieser Idee, dass sich eben für Kinder zu entscheiden auch so eine Art Kniefall vor dem Patriarchat darstellt. Also weil eben auch zu merken, dass man halt schnell in so Muster vielleicht wieder zurückfällt, die einfach man eigentlich nicht unterstützen will oder genau, oder man eben auch merkt, ja, dann bin ich halt doch wieder die Frau, die dann irgendwie da beim Mittagessen bei der Arbeit irgendwie nur von ihren Kindern erzählt oder so. Da hatte ich auch mit einer Freundin halt irgendwie letztens so ein Gespräch darüber, dass wir beide so den Eindruck hatten, ja, wir versuchen das eigentlich so ein bisschen runterzufahren oder zu vermeiden, damit zu viel Raum einzunehmen, weil es sich so anfühlt, als würden wir dadurch so ein bisschen einerseits unsere Professionalität untergraben, aber auch so dieses Bild von einer progressiven Frau, wenn die jetzt zu viel irgendwie über ihre über ihren häuslichen Bereich spricht. Und für mich hat das einfach nochmal auch so einen Grundstein gelegt schließt sich an Dinge, über die ich halt auch schon länger nachdenke oder die für mich irgendwie sehr stark mit diesem jetzt dem Prozess von Elternschaft, Mutterwerden zu tun haben, nämlich was ist eigentlich sozusagen ein feministisches Bild von Mutterschaft? Wie kann eine widerständige politische Mutterschaft aussehen? Welche Potenziale liegen da vielleicht auch drin? Nicht im Sinne von Erfüllung finden im häuslichen Bereich, dies, das, und aber auch nicht im Sinne von, weil das ist auch was, was man halt oft sieht, so, ja, wenn du halt sozusagen eine coole feministische Mutter sein willst, dann you have to do it all sozusagen, ne? Und dann Leute reiben sich auf, ja, ich habe zwar ein Kind, aber ich gehe trotzdem zum Sport und ich habe trotzdem eine Führungsposition und dann am besten engagiere ich mich noch irgendwie politisch und ist ja sozusagen Rezept für Burnout. Aber genau, wie sehen eben andere Antworten darauf aus? Und ich glaube, das ist was ich einfach total spannend finde, weil vielleicht noch so ein letzter Gedanke, ich den Eindruck habe, dass auch wie in vielen Dingen, aber auch sozusagen in der Mutterschaft, dass sich darin auch nochmal so ein Radikalisierungspotenzial eigentlich verbirgt. Also was wir, glaube ich, auch noch nicht genug ausgeschöpft hatten. Also auch die Empathie zum Beispiel mit anderen Menschen, die für Kinder sorgen, seien das geflüchtete Menschen, seien es Menschen im Krieg, seien es irgendwie Kinder und Mütter in Gaza und so weiter. Ich habe den Eindruck, eigentlich müsste es oder könnte es eine politische Bewegung geben, die von Müttern getragen wird. Aber irgendwie wird es trotzdem eher als sowas Unpolitisches behandelt. Und genau, inwiefern es da vielleicht andere Antworten gibt, das sind viele Gedanken, die mir so im Kopf rumschwirren. Ich würde mich voll freuen, wenn ihr eure Gedanken dazu teilt. Genau, konstruktive Kritik, Feedback und natürlich auch Meinungen. Ihr könnt auch sagen, hey, das sehe ich anders oder ich würde es eher so und so sehen, sind auch auf jeden Fall willkommen. Lass uns da gerne in den Austausch gehen und bis zum nächsten Mal.